Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg, einen schönen guten Tag. In Berlin werden jedes Jahr mehrere hundert Autos in Brand gesetzt. Heute steht ein solcher mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht. Kostenloser Nahverkehr auf dem Plattenland. Kann das Menschen überzeugen, vom eigenen Auto in den Bus umzusteigen? Der Landkreis Dithmarschen probiert es gerade aus und wir erzählen Ihnen, wie das so angenommen wird. Am 10. Januar 1920, also heute vor 100 Jahren, entstand mit Inkrafttreten des Versailler Vertrags das Saargebiet als eigenständige Region. Heute werden 100 Jahre Saarland gefeiert und wir blicken zu diesem Anlass auf die wechselvolle Geschichte. Das sind unsere Themen heute in Deutschland heute. In Berlin brennen jedes Jahr hunderte Autos. Oft steckt Brandstiftung dahinter und nur selten werden die Täter ermittelt und können bestraft werden. Heute ist so ein Fall vor Gericht. Ein mutmaßlicher Brandstifter, 30 Jahre alt, der für mehr als ein Dutzend brennende Autos verantwortlich sein soll. Der steht vor dem Landgericht in Berlin. Daniela Siebert verfolgt den Prozess für uns. Frau Siebert, was wird dem Mann jetzt genau vorgeworfen?
Also Marcel G. wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung, alles im Sommer letzten Jahres. 9 Taten insgesamt sind es, um die es geht, davon die meisten in der Westberliner Innenstadt und 2 in Hamburg, meistens so mitten in der Nacht um 3 Uhr rum. Marcel G. soll Grillanzünder auf Reifen von parkenden Fahrzeugen gelegt haben, die dann angezündet haben und sich entfernt haben. Insgesamt hat er in Summe dann 14 Fahrzeuge so beschädigt, sagt die Staatsanwaltschaft. Teilweise sind das auch die Nachbarautos, auf die die Flammen einfach übergegriffen haben. Das waren total unterschiedliche Modelle, die da betroffen waren. Das ging vom Toyota Corolla bis hin zum Mercedes. Eine Tat ist aber besonders gravierend, weil das Feuer und vor allem auch der Rauch ein Wohnhaus nebendran beschädigt haben soll und auch die Anwohner, die Menschen, die dort im Haus schliefen, gefährdet haben soll. Dazu hören wir Lisa Jani, die Gerichtssprecherin.
Rein zufällig sollen keine Personen zu Schaden gekommen sein, aber diese Personen waren eben nach Auffassung der Staatsanwaltschaft abstrakt in Gefahr, hier tatsächlich auch gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Außerdem soll an dem Wohnhaus ein Schaden von rund 180.000 Euro durch diese Brandstiftung entstanden sein.
Das bedeutet, dass vor allem durch diese Gefährdung von Personen es bei einer Verurteilung um bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe gehen kann.
Wie kam man denn eigentlich dem Mann auf die Spur?
Also es gab in Berlin schon eine Ermittlungsgruppe Nachtwache vom Landeskriminalamt, die war ihm auf den Fersen, weil eine Zeugin die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie jemanden beobachtet hat, der sich bei Löscharbeiten der Polizei auffällig verhalten hat. Das wurde nicht genauer spezifiziert. Auf jeden Fall hat diese Frau dann auf einem Foto den Angeklagten wiedererkannt. Da war durch eine frühere Verurteilung 2017 schon bekannt und aktenkundig. Außerdem soll es laut eines Polizeizeugen heute auch DNA-Spuren geben auf der Verpackung eines Grillanzünders, die in der Nähe von einem der Tatorte gefunden wurde. Also das beides zusammen sind wohl die heißen Spuren, die die Berliner hatten. Aber festgenommen wurde er tatsächlich von der Hamburger Polizei, wo er auch Taten begangen hat. Aber wie genau jetzt da die Beweislage war und wer dazu geführt hat, blieb heute unklar. Frischer Tat, wie manche Medien berichtet hatten, war es jedenfalls nicht.
Es gibt ja eine Menge Betroffene, die würden gerne wissen, was sind das eigentlich so für Leute, die Autos in Brand setzen und warum machen die das? Was weiß man denn über den Angeklagten Marcel G. und sein Motiv?
Also wenn man auf der generellen Ebene bleibt, meistens weiß man das gar nicht, weil die allermeisten Autobrandstifter gar nicht gefasst werden. Grundsätzlich ist Brandstiftung immer eher Männersache. Wenn man jetzt mal die Statistik anguckt, liegt die Quote bei 80% Männer, 20% Frauen. Die Täter, die bei Autobrandstiftungen überführt werden, da tauchen ganz verschiedene Motive auf. Das geht über politische Motive, persönliche Rache, Versicherungsbetrug, Vandalismus, Verdeckungstaten, die andere Verbrechen kaschieren sollen und pyromanische Neigungen. Die könnten auch hier bei unserem heute Angeklagten Marcel G. eine Rolle spielen. Jedenfalls gab der Vorsitzende Richter in Berlin heute schon einen Hinweis, dass auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus eine Option sei. Dazu nochmal Lisa Jani.
Das wäre der Fall, wenn der Angeklagte für nicht schuldfähig oder nur vermindert schuldfähig befunden werden würde, aber das Gericht davon ausgehen würde, dass von ihm die Gefahr ausgeht, dass er weitere Straftaten begeht, die sehr erheblich sind. Des Weiteren wurde der Hinweis erteilt, dass hier auch eine Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung in Betracht kommt. Das geschieht bei Straftätern, die wegen sehr erheblicher Delikte verurteilt werden und auch die Gefahr weiterhin besteht, dass nach Verbüßung der Strafe auch noch eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht.
Es gibt also Indizien, dass der heute hier in Berlin Angeklagte als notorischer Brandstifter eingestuft werden könnte. Deswegen begleitet auch ein psychiatrischer Gutachter den Prozess. Marcel G. selbst äußerte sich heute vor Gericht gar nicht, auch nicht zu seinen Motiven.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Marcel G. hat offenbar auch in Hamburg Autos in Brand gesteckt. Diese Autobrandstiftungen sind demnach nicht nur ein Problem in Berlin.
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt Autobrandstiftungen immer wieder im ganzen Bundesgebiet. Immer wieder sind auch Serientäter dabei. Im Moment ist in Pforzheim gerade eine Sonderermittlungsgruppe auch im Einsatz, weil es da auch ein Schwerpunktproblem gerade gibt. Nur so hohe Zahlen wie Berlin, über 500 Fälle letztes Jahr, das schafft sonst meines Wissens niemand.
Wann ist denn mit einem Urteil in diesem Fall jetzt zu rechnen?
Also bis Ende Februar sind Prozesstermine angesetzt, aber es könnte natürlich viel schneller gehen, wenn Marcel G. gesteht.
Daniela Siebert aus unserem Berliner Landesstudio zum Prozessauftakt gegen einen mutmaßlichen Autobrandstifter. Ganz herzlichen Dank. Die eine oder andere Stadt probiert kostenlosen Nahverkehr geradeaus, um Menschen von dem Angebot zu überzeugen, den Verkehr zu reduzieren und damit auch den Schadstoffausstoß. In den Städten wird das ja auch durchaus angenommen. Je nach Anbindung verzichten schon viele auf ein eigenes Auto, auch wenn der Nahverkehr nicht unbedingt gerade kostenlos ist. Aber auf dem Land ist das noch ziemlich schwierig. Wie kann da ein Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs gemacht werden, das so attraktiv ist, dass Menschen auch hier auf ihr Auto verzichten und dass dabei von den Kosten auch das Ganze im Verhältnis steht? Der Landkreis Dithmarschen an der schleswig-holsteinischen Westküste hat das jetzt für 11 Tage ausprobiert. Zu Jahresbeginn und noch bis zum Sonntag nehmen alle Busse Fahrgäste kostenlos mit. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms ist in den Bus eingestiegen und hat mal geschaut, wer nutzt das und wie überzeugt sind die Leute davon?
Friedel Warschus und Christel Schmidt haben noch nie den Bus in Heide genommen. Die beiden Rentnerinnen fahren gerne Auto. Sie wissen, dass sie bis zum 12. Januar alle Busse in der Kreisstadt und sogar im ganzen Landkreis Dithmarschen kostenlos nutzen können. Einsteigen wollen sie trotzdem nicht.
Weil ich keine Ahnung habe, wann die Busse fahren. Weil das bequemer ist. Gucken Sie, hier kann ich parken, alles ideal.
Aber ist doch super, Sie zahlen kein Geld für den Transport, für das Benzin, für den Parkplatz.
Bringt ja nicht viel.
Am Bahnhof von Heide setzt sich kurz darauf der Intercity nach Westerland in Bewegung. Der Zug ist etwa zur Hälfte gefüllt. Wie viele der Bahnreisenden den vollen Preis von 25,90 Euro für die anderthalbstündige Fahrt auf die Nordseeinsel zahlen, ist unklar. Klar hingegen ist, dass sich für den kostenlosen Bus am Heider Bahnhof zur Fahrt nach Büsum offenbar niemand interessiert. Und so nimmt in dem riesigen Fahrzeug, das locker 50 Fahrgäste aufnehmen könnte, erstmal nur der Radioreporter Platz. Der Bus gehört zu Autokraft, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Vorbei geht es jetzt am Suppenbistro Heiße Kelle. Und kurz darauf steigen 3 Fahrgäste ein. Unter ihnen ist auch eine 81-jährige Dame. Von den kostenlosen Busfahrten hat sie eben erst beim Einstieg erfahren.
Das ist eine super gute Idee.
Sie wohnt in Wesseln, einem Dorf nahe Heide. Bei Bedarf lässt sie sich von ihrem Sohn fahren. Allerdings lebt er im fernen Hamburg und hat heute keine Zeit. In solchen Momenten nutzt sie den Bus. Doch um mehr Menschen auf dem Land zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bewegen, komme es weniger auf den Fahrkartenpreis an, sondern vielmehr auf einen guten Fahrplan, meint sie.
Ich habe das mal erlebt auf dem Sonnabend, da ist kein Bus gefahren und ich stehe mit 2 Tüten an der Haltestelle am Markt und es kommt kein Bus und 3 Stunden, ich denke, da muss doch irgendwann mal ein Bus kommen. Nee, der ist nicht gefahren, da muss ich eine Taxi nehmen.
Immerhin, seit dem jüngsten Fahrplanwechsel fährt alle halbe Stunde ein Bus von Wesseln nach Heide. Jetzt fühle sie sich nicht mehr abgehängt. Genau das ist das Ziel des Landkreises Dithmarschen, der in den letzten 4 Jahren viele Verbindungen ausgebaut hat und mit der Gratisaktion auf das Verkehrsmittel aufmerksam machen will. Der Bus hat Heide längst verlassen, zuckelt jetzt über Landstraßen der Nordsee entgegen. Rundherum breitet sich der platte Marschboden aus, gesäumt von vielen Windrädern. Schleswig-Holsteins Westküste profitiert zwar wirtschaftlich von der Energiewende und dem Tourismus, doch Dithmarschen gilt weiterhin als strukturschwach. Die knapp 130.000 Einwohner verteilen sich auf eine Fläche, die fast doppelt so groß ist wie die von Berlin. Doch von Metropolluft ist wenig zu spüren. Dithmarschen ist bis heute ländlich geprägt.
Also ich finde, es ist nicht unbedingt nötig, ein Auto zu haben. Aber ja, das kommt halt darauf an, wo du wohnst.
Christine ist 15 Jahre alt und nutzt den Bus jeden Tag zur Fahrt in die Schule.
Also wenn du irgendwo wohnst, wo überhaupt gar keine Busverbindung oder Zugverbindung ist, dann kommst du halt auch schlecht weg ohne Auto. Also ich finde, das spielt schon noch eine Rolle, aber da es halt auch immer mehr Bushaltestellen und alles gibt, weniger.
Meistens kauft sie sich ein Ticket für 11 Euro, mit dem sie 4 Fahrten machen kann. Das sei okay. Aber grundsätzlich könnten die Busverbindungen im Landkreis gerne schon etwas günstiger werden, findet die Jugendliche.
Also leisten kann ich es mir schon, aber manchmal finde ich das halt ein bisschen zu viel. Deswegen gehe ich halt manchmal auch irgendwo einfach nicht hin oder so.
Zum Amtsbereich, aus den Rändern sozusagen zur Kreisstadt. Und wenn man da hin und her fährt, das ist für viele dann, das hat dann auch so eine soziale Dimension, muss man auch ganz klar sagen.
Christian Rüsen ist der leitende Kreisverwaltungsdirektor von Dithmarschen. Schon länger beschäftigen sich er und seine Kollegen intensiv mit dem demografischen Wandel. Natürlich spielt bei der Frage, wo die Menschen in Zukunft einkaufen, zum Arzt gehen oder zur Schule fahren, das Thema Mobilität eine wichtige Rolle.
Und wenn man danach das Thema Klimaschutz und die weitere Entwicklung, individuelle Mobilität, wie verändert sich das in Zukunft, wenn man das noch mit einbezieht, dann wird man zu dem Punkt kommen, dass im ländlichen Raum einfach mehr öffentliche Mobilität, also mehr ÖPNV sein muss.
Zur Halbzeit der kostenlosen Busfahrphase zieht Rüsen ein vorsichtig optimistisches Fazit. Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres seien manche Linien nach Heide beinahe überfüllt gewesen. Doch belastbare Zahlen wird die Kreisverwaltung auch nach dem 12. Januar wohl nicht haben. Dafür war die Aktion möglicherweise auch zu kurzfristig angesetzt. Knappe 15.000 Euro Einnahmen durch verkaufte Tickets fallen durch den kostenlosen Busverkehr für die 11 Tage weg. Jedes kleine Dorf oder sogar Haus an eine stündliche Busverbindung anzukoppeln, werde schwierig. Trotzdem sei die Marschrichtung klar, den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und zumindest für bestimmte Nutzergruppen auch günstiger machen.
Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn der Staat insgesamt bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich baue trotzdem den ÖPNV mehr aus, verzichte aber auf die Einnahmen und leiste darüber einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Das ist schon denkbar, aber das ist natürlich dann auch ein politisches Rad, was auf einer anderen Ebene gedreht wird. Das ist dann nicht mehr die Kreisebene, da muss man noch andere Player ins Boot holen, sicherlich auf Landes- und Bundesebene, und dann reden wir natürlich über ganz andere Dimensionen.
Der Bus der Linie 2610 hat inzwischen gewendet und befindet sich auf der Rückfahrt von Büsum nach Heide. Irgendwann steigt eine vierköpfige Familie ein. Unser Auto ist seit mehreren Monaten kaputt, sagt Vater Stefan Steffen.
Aber im Moment kein Geld für ein neues Auto.
Vor dem Fahrplanwechsel sei die Anbindung von ihrem Dorf nach Heide katastrophal gewesen. Jetzt, wo jede Stunde ein Bus fährt, sei es attraktiv. Attraktiver sogar als die Fahrt mit dem eigenen Auto.
Also wir haben es gemerkt Ende des Monats, es ist mehr Geld da. Also momentan würde es mir mit Auto, bräuchte ich nicht. Eine Monatskarte pro Person für uns kostet jeweils 53 Euro. Das haben wir mit dem Auto locker an Spritgeld überschritten.
Der Landkreis Dithmarschen testet kostenlose Busse im ländlichen Raum. Johannes Kulms hat sich das für uns angeschaut. Heute werden gleich mehrere Geburtstage gefeiert. Die Grünen feiern ihren 40. und das Saarland sein 100-jähriges Bestehen. Und dieses kleinste Flächenland in Deutschland schaut auf eine ganz besondere Geschichte zurück. Es wurde in den 100 Jahren zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gerissen. Und daraus hat sich dann eine eigene Mentalität entwickelt. Zweimal stimmten die Saarländer über ihre Zugehörigkeit ab. Unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch erzählt uns diese wechselvolle Geschichte.
Eigentlich hatten die Franzosen mit dem Landstrich an der Saar nach dem Ersten Weltkrieg anderes vor. Sie wollten sich das Saargebiet einverleiben. Dagegen regte sich jedoch Widerstand, sagt die Saarbrücker Historikerin Gabriele Clemens.
Es ging ja in erster Linie um Reparation. Man muss auch hinzusagen, dass natürlich Frankreich am liebsten das ganze linke Rheinufer annektiert hätte, ohne Abstriche. Und es ist vor allem dem amerikanischen Präsident Wilson zu verdanken und auch den Engländern, dass sie sich nicht durchsetzen konnten. Also die haben schon nicht das bekommen, was sie haben wollten, aber man wollte nun mindestens in diesen 15 Jahren an Reparationszahlungen herausbekommen, was möglich war.
Politisch wurde das Saarland von einer international zusammengesetzten Regierungskommission verwaltet. Sie unterstand dem Völkerbund. Das Mandat war auf 15 Jahre begrenzt und endete 1935. Wirtschaftlich hatten die Franzosen das Sagen. Die Kohlegruben waren ihnen übereignet worden. Deshalb orientierte sich der Gebietszuschnitt an der Lage der Gruben, erläutert Simon Mazerat, der Leiter des Historischen Museums in Saarbrücken.
Es geht eigentlich nur um die Industrie und deren Einzugsgebiet.
Das Museum hat eine Ausstellung zu den 1920er Jahren an der Saar konzipiert und gleich zu Beginn leuchten auf einer Tafel die zahlreichen Grubenstandorte und die Wohnorte der Hütten- und Bergarbeiter auf. Auf den Bergwerken arbeiteten über 70.000 Menschen. Über eine Bahnverbindung verfügten die wenigsten, die meisten Bergleute kamen zu Fuß. 20, 30 Kilometer legten sie über sogenannte Bergmannspfade zurück, erläutert Valentin Peter, ein ehemaliger Bergmann.
Die Bergleute hatten ja früher Schuhe angehabt, die waren genagelt, damit nach Möglichkeit das Schuhwerk lang erhalten blieb. Deshalb hat man die Leute genannt Hartfüßler. Die haben unwahrscheinlich viele Kilometer im Jahr geschrubbt, um auf die Arbeit zu gehen. Das Wichtigste war das Schuhwerk.
Das Zusammenleben zwischen den französischen Wirtschaftslenkern, der französisch dominierten Regierungskommission und der Bevölkerung im Saargebiet verlief nicht konfliktfrei. Es kam zu Beamtenaufständen und zu mehrmonatigen Bergarbeiterstreiks. Die Beteiligung lag bei nahezu 100%. Das Saargebiet war von sozialpolitischen Entwicklungen, wie sie die Gewerkschaften in der Weimarer Republik durchgesetzt hatten, abgeschnitten. Der Franc war Zahlungsmittel und der Warenaustausch durch eine Zollgrenze eingeschränkt. Die Franzosen seien als fremde Herren wahrgenommen worden, sagt der Historiker Gerd Krummeich.
Das war Militärherrschaft und das war ökonomische Ausbeutung. Ich sehe da keine großen Freundschaftsgästen.
Entwickelt hat sich in diesem Zeitraum eine Art saarländischer Identität, die bis dahin wegen der unterschiedlichen Zugehörigkeit zu Bayern und Preußen nicht existierte, erklärt Gabriele Clemens. Kleine Unterschiede gäbe es auch heute noch.
Die pfälzischen Saarländer haben immer noch eine andere Identität als die preußischen Saarländer, weil die haben natürlich im bayerischen Teil eine sehr viel liberalere Herrschaft miterlebt als im preußischen Teil. Es gibt also diesen schönen Spruch, die würden heute noch blau-weiß karierte Tischdecken benutzen im ehemals bayerischen Teil des Saarlandes.
Tatsächlich verblasste diese landsmannschaftliche Einordnung angesichts der Situation, in der sich das Saargebiet in den 1920er Jahren befand. Es war aus dem Deutschen Reich herausgegliedert worden, die Menschen fühlten sich aber dennoch Deutschland zugehörig. Das stärkte das Gemeinschaftsgefühl.
Ich denke schon, dass man unter dieser sehr angespannten Herrschaftssituation doch ein Sonderbewusstsein entwickelt hat.
1935 stimmten die Saarländer darüber ab, ob sie weiterhin vom Völkerbund regiert werden wollten, ein Teil Frankreichs werden wollten oder wieder zum Deutschen Reich gehören wollten. Mit überwältigender Mehrheit entschied sich die Bevölkerung für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Der Status quo, ein weiterer internationaler Weg unter Begleitung des Völkerbundes, bot den Menschen keine klare Perspektive, Gabriele Clemens.
Nur irgendwelche Utopisten hätten glauben können, dass man sich da schon für den Status quo oder für die europäische Lösung entschieden hätte.
Das galt auch für die zweite Abstimmung im Jahr 1955, als die Saarländer erneut über ihr weiteres Schicksal entschieden. Denn nach Ende der verheerenden Vernichtungskriege des Naziregimes wurde das Saarland zum zweiten Mal für über ein Jahrzehnt aus dem deutschen Staatsgebiet herausgelöst. Ein autonomer Pufferstaat zerrieben zwischen deutschen und französischen Interessen. Diese doppelte Erfahrung hat die Identität der Saarländerinnen und Saarländer entscheidend geprägt. Das Gemeinschaftsgefühl überdauert bis heute.
Tonja Koch über 100 Jahre Saarland.